Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Dirk Oliver Heckmann im Studio einen schönen guten Abend an einem Tag, an dem Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ihren ersten Auftritt auf einem NATO-Rat hatte. Sie hatte die Gelegenheit, ihren Amtskolleginnen und Kollegen ihre Idee für die Einrichtung einer Schutzzone im Nordosten Syriens näher zu erläutern, die im politischen Berlin ja so viel Wirbel ausgelöst hat, vor allem durch die Art und Weise, wie sie Außenminister Heiko Maas von der SPD involvierte, nämlich nachträglich und das auch nur per SMS. Heute also die Beratung innerhalb des Kreises der NATO-Verteidigungsminister. Der Amerikaner Mark Esper machte dabei klar, gute Idee, wir Amerikaner sind mit Truppen, aber nicht dabei. Mehr dazu gleich und ein Gespräch mit dem Friedens- und Konfliktforscher Professor Michael Broska über die Frage, wie sinnvoll ist denn der Vorschlag der Verteidigungsministerin überhaupt? Außerdem, der Bundestag verlängert das Bundeswehrmandat zur Bekämpfung des sogenannten Islamischen Staats. Und gute Nachricht für Azubis, sie erhalten ab dem kommenden Jahr einen Mindestlohn. Zuerst blicken wir aber nach London. Hier kam am frühen Abend die Meldung, Boris Johnson schlägt Neuwahlen vor, und zwar für den 12. Dezember. Hat der Vorschlag Aussicht auf Erfolg? Und was heißt das für den EU-Austritt? Darüber können wir jetzt sprechen mit unserer Korrespondentin Christina Heuer in London. Frau Heuer, was hat Johnson denn konkret vorgeschlagen? Was hat er vor?
Also er hat dem Parlament vorgeschlagen, die Beratungen über sein Brexit-Gesetz nun doch ein bisschen zu verlängern, und zwar bis zum 6. November. Das wären dann 10 Tage statt 3. Und im Gegenzug möchte er eben die Neuwahlen am 12. Dezember haben. Darüber soll am Montag abgestimmt werden. Für die Neuwahlen bräuchte Johnson eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Das wird schwer. Für den Fall, dass er diese Mehrheit nicht bekommt, hat er dann auch schon gesagt, was er tut. Er wird so eine Art Regierungsstreik durchführen. Also den Haushalt nicht einbringen, sein Brexit-Gesetz nicht wieder einbringen. Das wird alles nicht vorgelegt. Stattdessen, sagt er wörtlich, würde er Tag für Tag für Tag für Tag eine Kampagne fahren gegen das Parlament, weil es den Brexit verhindert.
Mhm. Hört sich dramatisch an. Jetzt ist die Frage, wie reagiert Labour? Gibt es schon eine Reaktion?
Ja, Labour sagt, wir finden Neuwahlen ja eigentlich ganz prima, aber bevor wir dazu Ja sagen, muss die Regierung erst einmal den No-Deal vom Tisch nehmen. Jetzt weiß jeder, der No-Deal ist vom Tisch, faktisch, und spätestens morgen ist er das auch offiziell, wenn nämlich die EU eine Verlängerung über diesen 31. Oktober hinaus zulässt. Deshalb sagt Labour-Chef Jeremy Corbyn, er will diese Entscheidung der EU morgen abwarten und dann entscheiden, aber er sagt gleichzeitig, Boris Johnson soll seine Drohung mit No-Deal zurücknehmen. Was genau er damit nun meint, das hat Corbyn heute nicht gesagt. Und die Labour-Führung fordert die Abgeordneten auf, es auch bemerkenswert, sich bei der Abstimmung am Montag zu enthalten. Wer möge, könne aber gegen Neuwahlen stimmen. Das ist bei so einer entscheidenden Frage eben eine bemerkenswerte Empfehlung der Parteispitze.
Kann man wohl sagen, interessant. Können Sie aus diesen Empfehlungen eine Strategie von Labour erkennen? Gibt es überhaupt eine?
Ich sehe die nicht so richtig. Also Labour ist gespalten. Die einen sind für, die anderen sind gegen den Brexit und für ein zweites Referendum. Jeremy Corbyn ist als Parteichef höchst umstritten und wird das vielleicht auch nicht mehr allzu lange sein. Und man hat ja auch bei der Abstimmung vergangenen Montag über das Brexit-Gesetz von Johnson gesehen, dass es durchaus Labour-Rebellen gibt, die lieber mit den Tories stimmen als mit der eigenen Partei. Und dann eben die etwas verschwurbelte Reaktion von Jeremy Corbyn heute, wenn ich das mal so sagen darf. Also unterm Strich, Labour steht in den Umfragen nicht gut da. Labour hat einen schwachen Vorsitzenden. Labour kann sich nicht richtig entscheiden in der Schicksalsfrage Brexit. Für mich klingt das alles nicht nach einer wirklich guten Strategie.
Boris Johnson schlägt Neuwahlen vor für den 12. Dezember, unter Bedingungen allerdings. Informationen und Einschätzungen waren das von Christine Heuer aus London. Schönen Dank. Und damit nach Brüssel. Hier hatte sich Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer auf eine Menge Fragen ihrer Amtskolleginnen und Kollegen der NATO einstellen können zu ihrem Vorstoß zur Einrichtung einer Schutzzone in Nordsyrien. Bei dem Treffen wurde deutlich, Kritik entzündete sich vor allem am Vorgehen der Türkei. Da die Türkei aber ja Mitglied der NATO ist, stand eine formelle Verurteilung nicht zur Debatte. Ansonsten fielen aber auch die Reaktionen auf den Vorschlag aus Deutschland auf verhaltene Reaktionen. Bettina Klein berichtet.
Wenn der NATO-Generalsekretär schon im ersten Satz seiner Pressekonferenz von unterschiedlichen Ansichten und einer offenen und ehrlichen Diskussion spricht, dann ist klar, dass die Meinungsverschiedenheiten nicht unter den Teppich zu kehren sind.
There are different views among allies and we had a frank and open discussion.
Bei der Diskussion um Syrien zeichnet sich also keine gemeinsame Position ab nach den Gesprächen der NATO-Partner heute in Brüssel. Gefragt nach dem deutschen Vorschlag einer international unterstützten Sicherheitszone im Norden des Landes, sagte Jens Stoltenberg, es gebe breite Unterstützung für die Idee einer politischen Lösung und dafür die internationale Gemeinschaft einzubeziehen.
I think it is broad support for the idea of a political solution and also ways to try to engage the international community to support such a political solution.
Konkreter wurde es nicht. Annegret Kramp-Karrenbauer berichtete am Nachmittag von einem konstruktiven, längeren bilateralen Gespräch mit der Türkei. Das Land sei offen für eine solch internationale Lösung. Gleichzeitig habe sie der Türkei aber auch die kritische Haltung der anderen NATO-Verbündeten nahegebracht, die allesamt die Militäroffensive im Norden Syriens nicht unterstützt hatten.
Wir teilen die Meinung, das gilt insbesondere auch für unsere britischen und für die französischen Kollegen, dass die Situation mit dem Abkommen von Sotschi nicht befriedet ist, nicht auf Dauer die Basis für eine politische Lösung bietet, sondern dass diese Frage weiter auf der Tagesordnung bleibt, auf der politischen Tagesordnung, auf der internationalen Tagesordnung und dass wir nach einer Lösung suchen unter Einbeziehung der internationalen Gemeinschaft.
Die deutsche Verteidigungsministerin sprach auch davon, dass es ein langer Prozess und ein schwieriger Weg sei. Angedacht ist ein Treffen Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und der Türkei auf Ebene der Regierungschefs. Auch mit Russland müsse man im Gespräch bleiben. Moskau hatte gestern allerdings schon erklärt, dass es keine Notwendigkeit für eine Sicherheitszone sieht, womit eine Zustimmung zum von Kramp-Karrenbauer geforderten UNO-Mandat äußerst unwahrscheinlich wäre. Positiv äußerte sich heute bei einer Veranstaltung des German Marshall Fund der US-Verteidigungsminister Mark Esper. Die USA hätten seit langer Zeit einen stärkeren Einsatz der Europäer verlangt, daher unterstütze er diese Initiative.
I think it's fine. I think it's good for those countries that want to step up and help improve security in that part of the world, if you will, because it's something that we've been calling on our European partners to do for quite some time, is to step up and do more. So I would be supportive of that.
Mark Esper machte zugleich deutlich, dass die USA sich nicht mit Bodentruppen an einer solchen Sicherheitszone beteiligen würden. Was aus einer Initiative der deutschen Verteidigungsministerin und CDU-Vorsitzenden wird, bleibt auch nach den Gesprächen heute in Brüssel nicht so recht klar.
Der Bericht war das von Bettina Kleine. Eine Schutzzone für den Nordosten Syriens. Was halten Sie von der Idee? SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich hat ja von einer Militarisierung der Außenpolitik gesprochen. Das habe ich Professor Michael Broska gefragt, ehemals Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg.
Na, es kommt natürlich sehr darauf an, mit was für einem Mandat und mit wessen Unterstützung und gegen wen eine solche Schutzzone eingerichtet wird. Wir haben ja in der Geschichte schon sehr verschiedene Schutzzonen gehabt. Wenn es tatsächlich so wäre, dass die beteiligten Parteien, also Syrien, Russland, die Türkei, die Kurden, sich mit so einer Schutzzone einverstanden erklären könnten, dann wäre das eine sehr gute Idee. Wenn es aber natürlich bedeutet, dass man gegen eine dieser Parteien kämpfen müsste, dann wäre das natürlich tatsächlich sehr problematisch und würde einer Militarisierung entsprechen.
Aber davon ist ja erstmal nicht auszugehen, denn eine Schutzzone gegen den Willen der Beteiligten einzurichten, dürfte schwierig werden. Die Frage ist ja auch, Herr Broska, wer soll geschützt werden, oder? Soll es das Ziel sein, dass die Hunderttausenden, die geflüchtet sind, laut UNO-Angaben vor den Kämpfen, darunter Zehntausende Kinder, dass sie die Möglichkeit haben, zurückzukehren dort in die Region? Oder besteht nicht vielmehr die Gefahr, dass sich die internationalen Truppen sozusagen als Bewacher von 3 Millionen syrischen Flüchtlingen wiederfinden, die ja in die Türkei geflohen waren und die Erdogan ja abschieben möchte und die gar nicht aus der Region kommen, sozusagen sich wiederfinden als Erfüllungsgehilfen der Türkei wie in einem gigantischen Freiluftgefängnis, oder?
Genau, das ist die zweite große Frage, dass bisher ja noch nicht wirklich erklärt worden ist, was denn sozusagen das Ziel der Schutzzone wäre. Normalerweise bedeutet eine Schutzzone, dass lokale Institutionen das bestimmen sollen, was zum Beispiel die Frage von, wer darf da siedeln, betrifft. Das würde bedeuten, dass im Grunde genommen diejenigen, die vor dem türkischen Angriff dort gewohnt haben, wieder zurückkehren können müssten. Hingegen syrische Flüchtlinge eigentlich nicht in diese Schutzzone, die jetzt in der Türkei sind, jetzt in diese Schutzzone abgeschoben werden dürften. Aber auch das ist eben die Frage, wie würde denn eine solche Schutzzone eingerichtet? Wäre das mit Zustimmung der Türkei? Würde die Türkei dabei verlangen, dass eben sie auch in der Lage sein könnte, Flüchtlinge dorthin zu geben? Also wie gesagt, so eine Schutzzone, die Einrichtung einer solchen Schutzzone ist ja eigentlich nur denkbar mit der Zustimmung mehrerer Staaten, die wahrscheinlich auch im Gegenzug dann auch bestimmte Bedingungen stellen würden, um überhaupt ihre Zustimmung zu bekommen.
Und das ist ja genau der Punkt, um den es jetzt in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich gehen wird. Der Vorstoß war ja erstmal sehr schlagwortartig von Annegret Kramp-Karrenbauer. Jetzt hat sie es gestern konkretisiert, heute auch nochmal. Und zwar stellt sie sich ja ein UNO-Mandat vor. Ist das denn, Herr Broschka, überhaupt realistisch? Denn Russland besitzt ja ein Vetorecht. Oder ist es nicht im Gegenteil gut, dass man nicht gleich die Flinte ins Korn wirft und das zumindest mal versucht?
Ich denke schon, es ist ein Versuch wert. In der Tat haben sich ja Russland und die Türkei und da wahrscheinlich auch unter Absprache mit Syrien, möglicherweise auch den Kurden, erstmal auf ein Arrangement geeinigt und werden nicht einsehen, warum jetzt sich die Europäer, insbesondere Deutschland, sehr einmischen sollen. Und Russland kann das, wie Sie sagen, ja durch ein Veto im Sicherheitsrat auch verhindern, dass es zumindest ein UNO-Mandat gibt. Andererseits könnte Russland, denke ich mal, auch durchaus Chancen sehen darin, dass Deutschland und andere europäische Staaten dort irgendwie beteiligt werden. Es geht natürlich insbesondere um die Frage des zivilen Aufbaus in Syrien, wo sich die europäischen Staaten bisher immer abweisend gezeigt haben, weil sie gesagt haben, wir wollen nicht, dass das Assad-Regime dadurch wieder stärker wird. Aber es könnte eine russische Bedingung sein. Es könnte auch eine Bedingung sein, dass die Soldaten, die in der Schutzzone sind, russisch sein müsste. Das hieße natürlich dann, dass Deutschland zum Beispiel akzeptieren müssten, dass deutsche Soldaten unter einem russischen General möglicherweise dort operieren. Also es ist eben nicht ausgeschlossen.
Wäre das realistisch?
Ja, wie gesagt, ich sage, ich kann mir russische Interessen vorstellen an einer europäischen Beteiligung. Allerdings wäre der Preis, glaube ich, sehr hoch und es wäre die Frage, ob wir das akzeptieren wollen.
Die Frage ist ja auch, ob Moskau die starke Stellung, die es jetzt hat dort in der Region, gemeinsam mit der Türkei und dem syrischen Machthaber Assad, ob man da ohne weiteres das Feld räumen möchte und die Macht sozusagen teilen möchte mit einer internationalen Truppe, oder?
Das ist richtig und Russland ist im Moment in einer sehr starken Position. Allerdings muss man auch sehen, dass natürlich Russland auch möglicherweise sieht, dass die Kosten eines Wiederaufbaus in Syrien sehr hoch sind. Russische Wirtschaft ist jetzt nicht unbedingt eine der stärksten in der Welt. Also insofern könnte es ein gewisses materielles Interesse geben. Allerdings denke ich mal, nur denkbar, wenn Deutschland und andere europäische Staaten bereit sind, auch zu akzeptieren, dass das Ganze mit einer Regierung Assad läuft, was bisher ja nicht unsere Position war.
Vielleicht muss man da seine Position da möglicherweise auch korrigieren.
In der Tat hat der Vorstoß von Frau Kramp-Karrenbauer, glaube ich, sehr viele Implikationen, sowohl was die Zukunft Syriens angeht, als auch das Verhältnis zu Russland.
Jetzt haben wir über die UNO und ein mögliches UNO-Mandat gesprochen, ob das realistisch ist, ja oder nein. Sie sagen, ausgeschlossen ist es nicht, kommt ein bisschen drauf an, welche Interessen auch Moskau so verfolgt und sieht. Dann gäbe es die andere Möglichkeit, ein NATO-Mandat. Ist das völlig undenkbar? Generalsekretär Stoltenberg hat ja heute abwehrend reagiert.
Ich halte das auch für sehr unrealistisch, denn das würde ja bedeuten, dass man gegen den Willen Russlands, gegen den Willen Syriens dort militärisch aktiv wird, möglicherweise auch gegen den Willen der Türkei. Insofern also auch ein NATO-Beschluss, der müsste ja praktisch einstimmig beschlossen werden, jedenfalls nach den bisherigen NATO-Regeln. Und da würde die Türkei wahrscheinlich nicht zustimmen. Also ich halte das für sehr unrealistisch, dass die NATO einen solchen Beschluss fasst und dass die NATO auch bereit ist und andere Staaten der NATO bereit sind, ein solches militärisches Abenteuer zu wagen.
Wobei aus Ankara ja durchaus positivere Signale gekommen sind, nach dem Motto, so eine Schutzzone, die haben wir seit Jahren gefordert. Auch die könnte man vielleicht ins Boot holen, oder?
Ja, aber wie gesagt, ich sehe das sehr skeptisch, wenn das bedeutet, dass die türkischen Interessen so eingeschränkt werden, wie sich Frau Kramp-Karrenbauer das ja mit der Idee einer Schutzzone, das heißt also eben einer Schutzzone, wo auch die Kurden leben können, vorgestellt hat. Das wäre dann eine andere Art von Schutzzone. Das wäre die Schutzzone, die in der Tat die Türkei praktisch ja jetzt schon hat.
Das heißt, welchen Weg würden Sie jetzt empfehlen, also wirklich die UNO zu versuchen zu involvieren, obwohl der Sicherheitsrat seit Jahren ja in diesen Fragen blockiert ist? Oder wäre eine Alternative zum Beispiel eine multilaterale Aktion der Europäer?
denke schon, dass eine multilaterale Aktion, einschließlich auch dann des Versuchs, ein UNO-Mandat zu bekommen, durchaus eine sinnvolle Initiative ist. Allerdings muss man das eben einpacken in eine sowohl diplomatische Offensive, und eine diplomatische Offensive würde bedeuten, dass man Positionen, die man vorher hatte im Verhältnis zum Assad-Regime, aufgeben muss wahrscheinlich, und natürlich auch eine ökonomische Regelung dessen, wie denn jetzt der Wiederaufbau in Syrien stattfinden soll. Das heißt, man müsste auch dann wirklich tatsächlich konkretere Bereitschaft zeigen, wirtschaftliche Unterstützung an die syrischen Kräfte zu liefern. Es bleibt noch der Punkt Idlib. Auch das wäre wahrscheinlich noch ein Hinderungsgrund, der von Russland und Syrien aus ins Feld gezogen würde. Auch da müsste man dann sehen, ob man nicht eine Lösung findet. Also der Vorschuss von Frau Kamp-Karrenbauer hat viel in Bewegung gebracht, aber er ist eben noch weit weg von einer Realisierung. Und für eine Realisierung braucht man ein sehr viel umfassenderes Paket als nur jetzt die Einrichtung einer Schutzzone mit europäischer Beteiligung.
Das wollte ich gerade fragen, so grundsätzlich gefragt. Was halten Sie jetzt von dieser ganzen Diskussion? Ist die aus Ihrer Sicht längst überfällig und gut, dass Annegret Kamp-Karrenbauer das angestoßen hat? Oder hat sie es so angestellt, dass von vornherein eigentlich das Scheitern vorprogrammiert ist?
Also ich denke mal, die Idee an sich ist durchaus verfolgenswert. Wie sie es angefangen hat, war nicht sehr klug. Das ist natürlich, denke ich mal, auch der Tenor vieler Stimmen in Deutschland jetzt gewesen. Es ist auch so, dass eben es wichtig ist, das jetzt über das Militärische hinauszudenken und nicht nur jetzt mit der Idee einer Schutzzone zu kommen, sondern wirklich das einzubetten in Vorstellungen über die Zukunft Syriens insgesamt. Und man muss natürlich auch sehen, dass Frau Kamp-Karrenbauer möglicherweise auch noch gewisse andere Interessen im Auge hatte, nämlich nochmal vorzuführen, wie wichtig es ist, dass die Bundeswehr gestärkt wird, damit sie in Zukunft, wenn es vielleicht dann eine Zukunft für ein solches Vorhaben geben könnte, auch dafür gerüstet ist, was sie im Moment wahrscheinlich nicht so richtig wäre.
Wobei es die Frage ist, wie es in der Truppe ankommt, wenn die feststellt, dass solche Fragen per SMS und nachträglich möglicherweise auch abgestimmt werden.
Ja, also das Verfahren insgesamt war natürlich sehr unglücklich. Die Idee an sich, glaube ich, ist durchaus verfolgenswert. Realistisch ist sie, glaube ich, nur beschränkt und nur eben unter wirklich der Preisgabe einer Reihe von Positionen, die die Bundesregierung bisher hatte, sowohl zum Assad-Regime als auch zu Russland.
Letzte Frage, denken Sie, das kommt?
Ich glaube es eher nicht. Denn wie gesagt, die Interessen Russlands an einer solchen Lösung sind nur sehr begrenzt. Und wir andererseits, glaube ich, sind auch nicht so schnell bereit, jetzt solche grundsätzlichen Positionen zur Assad-Regierung und auch zur Frage, wie man Assad durch finanzielle Hilfe möglicherweise stützen könnte, aufzugeben.
Das würde aber heißen, dass das Kämpfen und das Vertreiben der Zivilbevölkerung weitergeht.
Naja, es ist ja erstmal so, dass Russland und die Türkei eine Abmachung getroffen haben, zu Lasten der Kurden, massiv zu Lasten der Kurden. Und ich glaube, dass die Kurden, so traurig das ist, im Moment keine großen Alternativen haben, als mit dieser Situation zu leben.
Soweit der Friedens- und Konfliktforscher Professor Michael Borska. Über dem syrischen Luftraum ist die Bundeswehr bereits tätig. Die Luftwaffe ist bei der Luftaufklärung im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat engagiert. Auch im Norden des Irak ist die Bundeswehr aktiv. Hier geht es um die Ausbildung des irakischen Militärs. Das zugehörige Mandat stand jetzt im Bundestag zur Verlängerung an. Mehr dazu von Klaus Remme.
Bundesaußenminister Heiko Maas eröffnete die Debatte und erwähnte den Vorstoß der Verteidigungsministerin für eine Schutzzone in Nordsyrien kaum. Maas würdigte die internationalen Bemühungen um eine politische Lösung in Syrien. Die Militäroffensive der Türkei sei in diesem Zusammenhang ein Rückschlag. Auf Nachfrage betonte Maas noch einmal, das Vorgehen der Türkei sei völkerrechtswidrig. Maas begründete die Fortsetzung des Mandats für Luftaufklärung und Luftbetankung über Syrien und dem Irak und die Ausbildung irakischer Streitkräfte mit diesem zentralen Argument.
Das Terrorregime des IS ist nicht vollständig besiegt. In Syrien sind IS-Anhänger aus Kamps und aus Gefängnissen entkommen. Die irakische Regierung hat mittlerweile große Sorge, weil erste IS-Kämpfer bereits in den Irak zurückgekehrt sind. Und in den Online-Netzwerken feiert der IS schon wieder seine Auferstehung.
Unterstützung für den Einsatz kam aus der Unionsfraktion vom stellvertretenden Vorsitzenden Johann Wadephul. Die Verlängerung des Mandats sei im sicherheitspolitischen Interesse Deutschlands. Deutschland trage internationale Verantwortung.
Dieser Verantwortung müssen wir nachkommen oder wir sollten uns aus der Weltpolitik verabschieden und uns auf dem Biedermeier-Sofa darauf warten, dass die Gefahren auf uns zukommen. Das ist keine Alternative.
Das war es dann auch schon mit der Unterstützung für diesen Auslandseinsatz. Alle Oppositionsparteien übten scharfe Kritik. In der Debatte mischte sich Empörung über den türkischen Präsidenten mit Irritationen über das Vorgehen Annegret Kramp-Karrenbauers mit vermeintlichen inhaltlichen Defiziten des Mandats. Hier Alexander Neu, Linkspartei, zum Thema Verteidigungsministerin.
Das Problem ist nur, dass AKK nicht in der Lage ist, nicht versteht, wie die realen Machtverhältnisse sind in Syrien und im Sicherheitsrat. Deutschland, der Westen, hat keinen Einfluss in Syrien. Wir haben dort keine Aktien. Folge ist, dass das, was AKK vorschlägt, die Initiative, eine Nullnummer ist, ohne irgendwelche Folgen. Jeder blamiert sich halt so gut, wie er kann.
Angela Merkel nahm während der laufenden Debatte auf der Regierungsbank Platz. Tobias Lindner von den Grünen sprach sie mit Blick auf deutsche Reaktionen auf das Vorgehen der Türkei in Syrien direkt an.
Frau Bundeskanzlerin, Sie haben die Richtlinienkompetenz in dieser Bundesregierung. Und was ist denn mit einem vollständigen Stopp von Rüstungsexporten? Was ist denn mit den Hermes-Bürgschaften, die Herr Erdogan so dringend braucht wegen seiner Wirtschaftskrise im eigenen Land? Wer das unterlässt, der hilft den Menschen in Nordsyrien nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Die FDP legte einen eigenen Antrag vor. Sie forderte seit langem getrennte Mandate für Luftaufklärung und Betankung einerseits und die Ausbildung im Irak andererseits. Die Liberalen stören sich auch an parallel laufenden Ausbildungseinsätzen von NATO und Bundeswehr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ging auf beides ein.
Der Tornado-Einsatz wird in 5 Monaten nicht beendet. Er gehört gerade jetzt verlängert. Und die Ausbildungsmission im Irak wird in die NATO-Mission integriert. Wenn Sie das machen, sind wir dabei. Ich gehe davon aus, das tun Sie nicht. Sie wollen es anders und deswegen lehnen wir, die Freien Demokraten, dieses Mandat ab.
Auch die AfD-Fraktion stimmte gegen den Antrag, unter anderem mit dem grundsätzlichen Argument, dass Auslandseinsätze aus Sicht der AfD im Rang unter Bündnis- und Landesverteidigung stehen.
Hier liegt genau der kardinale Unterschied zwischen uns und der Bundesregierung,
argumentierte der Abgeordnete Gerald Otten. In namentlicher Abstimmung sprachen sich dann 343 Abgeordnete für den Einsatz aus, 274 dagegen. Es gab 3 Enthaltungen.
Soweit der Bericht von Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio. Wir bleiben im Bundestag. Hier hatten die Abgeordneten über die weitgehende Abschaffung des Soli-Zuschlags zu entscheiden. Auch hier war die Stimmung geteilt, wie Theo Gers berichtet.
Vollste Zufriedenheit bei der SPD, weil die unteren 90% der Steuerzahler entlastet werden. Bauchgrimmen bei CDU und CSU, weil die oberen 10% den Soli weiterzahlen sollen. Und dazwischen vor allem die FDP und die AfD, die sich an der Frage abarbeiteten, ob das denn verfassungsgemäß sei. Die erste Lesung im Bundestag über die teilweise Abschaffung des Soli ab 2021 verlief ohne Überraschungen. Finanzminister Olaf Scholz verteidigte das Vorhaben. Unglaublich viele Bezieher unterer Einkommen würden um rund 10 Milliarden Euro im Jahr entlastet. Gerade jetzt sei das als Konjunkturimpuls wichtig.
Aber es ist auch ein richtiges Zeichen, wenn wir sagen, das, was an Aufgaben zur Finanzierung der deutschen Einheit noch nach ist, sollen diejenigen finanzieren, die dazu auch die breitesten Schultern haben.
Den Hinweis auf Aufgaben, die noch da und mithin zu finanzieren sind, gab Scholz nicht von ungefähr. Für Scholz, selbst Jurist, ist dies die Grundlage, um den Bedenken zu begegnen, all das sei nicht verfassungsgemäß, wenn untere Einkommen vom Soli entlastet werden, Besserverdienende dagegen weiterzahlen sollen.
Auch jetzt finanzieren wir Aufgaben der deutschen Einheit. Es ist also völlig falsch zu sagen, es gäbe da nichts mehr zu finanzieren. Solidarität ist in Deutschland in dieser Frage weiter nötig. Es ist deshalb korrekt und vernünftig und sinnvoll, was hier vorgeschlagen wird. Und es ist auch nicht, wie der eine oder andere meint, verfassungswidrig.
Genau das ist aber die Sorge. Weniger bei SPD oder Grünen, mehr dagegen bei CDU, CSU, AfD und vor allem der FDP. Die Liberalen verlangen die komplette Abschaffung des Soli schon ab 2020. Für ihren Fraktionsvize Christian Dürr ist das vorliegende Gesetz deshalb ein Verfassungsbruch mit Ansage. Und weil es verfassungswidrig sei, müsse Scholz damit rechnen, den unrechtmäßig weiter erhobenen Soli dann auch zurückzahlen zu müssen.
Hunderttausende von Steuerzahlern werden vor die Gerichte ziehen, meine Damen und Herren. Es ist nicht die Frage, ob, sondern wie schnell. ein Gericht, das Bundesverfassungsgericht, am Ende entscheidet. Sie verantworten ein Haushaltsrisiko für den Bundeshaushalt bis 2023 von 50 Milliarden Euro, meine Damen und Herren.
Wie unbehaglich sich deshalb vor allem die Union fühlt, machte Hans Michelbach deutlich. Der CSU-Finanzexperte hatte im August den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages um ein Gutachten gebeten. Dessen Tenor, die jetzt geplante Regelung berge ein hohes Risiko der Verfassungswidrigkeit. Dagegen steht für Michelbach der Druck, aus Koalitionsdisziplin den Gesetzentwurf, der die Handschrift der SPD trägt, mittragen zu müssen. Michelbach und andere setzen deshalb auf die weiteren Beratungen. Sie wollen wenigstens erreichen, dass ein weiterer Fahrplan für die Komplettabschaffung des Soli in das Gesetz noch aufgenommen wird.
Der Bundestag debattiert die teilweise Abschaffung des Soli-Zuschlags. Der Bericht dazu war das von Theo Gers. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Jetzt ist es 23.35 Uhr. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. Der Bundestag hat die Einführung eines Mindestlohns für Auszubildende ab dem kommenden Jahr beschlossen. Uwe Lüb.
Berufsabschlüsse werden international vergleichbar, die Lehre in Teilzeit soll kommen und Auszubildende bekommen mehr Geld. Das steht für Bundesbildungsministerin Karliczek von der CDU im Mittelpunkt der Reform des Bundesbildungsgesetzes.
Mit einer Mindestausbildungsvergütung, wie wir sie nun vorsehen, ist einerseits Wertschätzung der Leistung verbunden. Andererseits bleiben wir maßvoll, da wir weiterhin auch sehr wertschätzen, dass gerade unsere mittelständische Wirtschaft Hauptanbieter vieler toller Ausbildungsplätze ist.
Mindestens 515 Euro im Monat sollen es von kommendem Jahr an sein, 3 Jahre später 620 Euro. Hier setzt die Kritik der AfD an. Die Abgeordnete höchst befürchtet, für etliche kleine Betriebe sei das zu viel.
Klein- und Kleinstbetriebe, die oftmals in ländlichen Regionen das Gros der Ausbildungsplätze bereitstellen, werden ungebührlich belastet.
Die SPD-Abgeordnete Fahimi hält dagegen. Es gehe nicht darum, den Arbeitgebern Lasten aufzubürden.
Die Mindestausbildungsvergütung sichert eine angemessene Ausbildungsvergütung als Kompensation ihrer erbrachten Leistungen im Betrieb.
Der Linken geht der Gesetzentwurf nicht weit genug. Die Abgeordnete Bull-Bischoff beklagt, dass von der Mindestausbildungsvergütung nur wenige etwas hätten. Die Bundesregierung will mit der Gesetzesreform vor allem handwerkliche Berufe aufwerten und so auch dem Fachkräftemangel begegnen. Für einige Ausbildungsberufe gelten die neuen Regeln aber nicht, weil die Länder und nicht der Bund rechtlich zuständig sind. Das betrifft etwa angehende Erzieherinnen und Erzieher.
Der Bundestag hat außerdem ein Gesetz zur Stärkung der Situation von Paketboten beschlossen. Dazu Marcel Heberlein.
Durch das neue Gesetz müssen die großen Paketdienste wie Hermes oder DPD in Zukunft für ihre Subunternehmer haften, wenn die sich nicht an die Spielregeln halten. Beim Mindestlohn gilt das schon. Jetzt soll es auch für die Sozialbeiträge gelten. Wenn der Subunternehmer also zum Beispiel für seinen Paketboten keine Krankenversicherung zahlt und das fällt auf, dann muss der große Paketdienst einspringen, der den Auftrag ursprünglich mal an ihn weitergegeben hat. So soll Druck auf die großen Paketdienste entstehen, dass sie nicht mehr mit den schwarzen Schafen in der Branche zusammenarbeiten. Laut Gewerkschaften werden viele Paketboten regelrecht ausgebeutet. Oft sind demnach Menschen aus Osteuropa betroffen, die ihre Rechte nicht kennen oder sie nicht einfordern, weil sie Angst haben, dass sie sonst ihren Job verlieren. Vielen in der Opposition geht das Gesetz nicht weit genug. Grüne, Linke und AfD kritisieren zum Beispiel, dass große Paketdienste sich von der Haftung befreien können. Das geht, wenn sie Subunternehmen beschäftigen, die nachweisen können, dass sie bisher korrekt gezahlt haben. Die Linke fordert außerdem, dass die Arbeitszeit täglich dokumentiert werden muss. So könne der Zoll bei Kontrollen die Arbeitszeit besser überprüfen.
Das Bundesverfassungsgericht hat die Grundlage zur Berechnung der sogenannten Zweitwohnungssteuer für grundgesetzwidrig erklärt. Kerstin Annaber.
Die bayerischen Gemeinden Oberstdorf und Sonthofen fordern für Zweitwohnungen eine Steuer. Bei der Berechnung werden Grundstückswerte von 1964 herangezogen. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass eine solche Berechnung verfassungswidrig ist, denn sie führe zu verzerrten Ergebnissen. So würde nicht berücksichtigt, dass sich vieles, was für die Bewertung eines Grundstücks wichtig ist, verändert habe, etwa die Ausstattung der Gebäude. Damit gaben die Richter 2 Verfassungsbeschwerden von Wohnungseigentümern statt. Die Gemeinden Oberstdorf und Sonthofen müssen ihre Satzungen nun bis zum 31. März 2020 überarbeiten. Auch andere Gemeinden mit ähnlichen Satzungen müssen diese nun überprüfen. Grundlage der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist ein Urteil aus dem Jahr 2018. Damals hatten die Richter die Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt, weil sie mit Einheitswerten aus dem Jahr 1964 berechnet wurde.
Die in einem Lastwagenanhänger in Großbritannien entdeckten 39 Toten stammen aus China. Thomas Spickhofen.
Bei den Toten, die in dem LKW gefunden wurden, handelt es sich um 8 Frauen und 31 Männer, alle chinesischer Nationalität. Das hat die britische Polizei bestätigt. Der Fahrer des LKW wird weiterhin verhört. Er steht unter Mordverdacht. Medienberichten zufolge handelt es sich um einen 25-jährigen Mann aus Nordirland. In Armagh in Nordirland wurden nach Polizeiangaben 3 Häuser durchsucht, die mit dem Fall in Verbindung gebracht werden. Nicht bekannt ist bislang die Todesursache und auch nicht, wann und wo die Menschen in den LKW kamen. Die Polizei geht davon aus, dass die Zugmaschine und der Anhänger unterschiedliche Wege hatten. Der Anhänger soll am Dienstagnachmittag gegen 2:30 in Seebrügge angekommen sein und den Hafen noch am selben Tag wieder verlassen haben. Im britischen Purfleet kam er gegen Mitternacht an. Dort wurde er dann auf eine Zugmaschine gesetzt, die der Polizei zufolge am Sonntag von Dublin aus über den walisischen Hafen Holyhead nach Großbritannien gekommen war. Die grausige Entdeckung wurde um 1:45 in der Nacht auf dem Industriegelände in Grace gemacht. Der LKW mit den Toten an Bord ist inzwischen an einen abgelegenen Ort gebracht worden. Dort soll die Identifizierung der Opfer in einem würdigeren Rahmen erfolgen, als dies am Fundort auf dem Industriegelände in Grace möglich ist.
Zur Börse. Der Dow Jones fiel leicht auf 26.794 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gewann 0,7% hinzu auf 8.177 Zähler. Und jetzt Ulla Herrmann von der Börse in Frankfurt am Main.
Der Frankfurter DAX hatte zeitweise den höchsten Stand seit Juni 2018 erreicht. Am Abend schließt er fast 0,6% höher mit 12.872 Punkten. Nach oben gezogen auch von Daimler. Im vergangenen Jahr schrieb der Stuttgarter Autokonzern noch Verluste in Milliardenhöhe. Doch in diesem Jahr sind die Stuttgarter wieder auf der Spur. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern legte um 8% auf 2,7 Milliarden Euro zu. Daimler-Aktien ragen mit Kursaufschlägen von 3,5% heraus. Beim Chemieriesen BASF ging der Gewinn weniger stark zurück wie zunächst befürchtet. Dem Ludwigshafener Konzern macht die Konjunkturflaute zu schaffen, auch der Preisverfall. Die BASF-Aktie verbessert sich dennoch um über 3%. Nach der Übernahme durch den US-Konkurrenten Braxair geht das Sparprogramm bei der neuen Linde PLC weiter. Der traditionsreiche Gase- und Anlagenbauer will 850 Jobs in Deutschland abbauen. Auch die alte Linde-Zentrale in München wird aufgelöst. Die Aktie von Linde gab am Ende geringfügig nach.
23.42 Uhr ist es, Sie hören den Deutschlandfunk und wir bleiben beim Thema in gewisser Hinsicht, denn über viele Jahre hin war er das Gesicht der Europäischen Zentralbank. Er wurde zum Hüter des Euro in schweren Zeiten. Seine Niedrigzinspolitik allerdings rief auch heftige Kritik hervor, weil deutsche Sparer dadurch erhebliche Einbußen haben hinnehmen müssen. Heute leitete Draghi eine Ratssitzung zum letzten Mal. Anschließend zog er Bilanz und Brigitte Scholtes hat sich das angeschaut.
Es war offenbar auch für Mario Draghi eine besondere Pressekonferenz, denn er begrüßte die anwesenden Journalisten eine Spur herzlicher als bisher.
So, ladies and gentlemen, Vice President and I are very pleased to welcome you to our press conference.
Doch dann ging er erst einmal zum Tagesgeschäft über. Der EZB-Rat habe heute die Beschlüsse vom September bekräftigt. So sollen ja vom November an wieder Anleihen und Wertpapiere im Volumen von 20 Milliarden Euro im Monat gekauft werden.
Unfortunately,
alles, was seit unseren geldpolitischen Beschlüssen vom September geschehen ist, rechtfertigt leider zur Genüge die Entschiedenheit, mit der der EZB-Rat gehandelt hat.
Was justified.
Deutlich machte er auch, dass die Geldpolitik wohl noch länger so locker bleiben werde. Wir erwarten, dass die Zinsen auf dem aktuellen oder niedrigeren Stand bleiben, bis die Inflation in unserem Ausblick nachhaltig ein Niveau erreicht, das nahe an, aber unter 2% liegt. Nach den Septemberbeschlüssen hatte es deutliche Unmutsbekundungen einiger Ratsmitglieder gegeben. Von Rissen im EZB-Rat wollte Draghi jedoch nichts wissen. Diskussionen gehörten dazu.
I've taken this as part and parcel of the ongoing debate and discussions.
In der Kommunikation mit der Öffentlichkeit seien die Zentralbanken in den letzten Jahren viel offener geworden, meint Draghi, dem ein gewisser Mangel an Willen dazu vorgeworfen worden war. Denn sie seien von den Journalisten auch gedrängt worden, das zu tun.
Your interaction has been essential.
Der Austausch mit Ihnen war von großer Bedeutung für unsere geldpolitischen Entscheidungen in den 8 Jahren. Und mit Ihren wissbegierigen Fragen haben Sie unser Streben nach größerer Transparenz stimuliert. Im Vergleich zu den letzten 20 Jahren hat sich die Kommunikation der Notenbanken gewandelt. Und ich glaube, das ist zum großen Teil Ihrer Rolle zu verdanken.
So, thank you for that. Thank you very much.
Draghis Nachfolgerin Christine Lagarde war heute bei den Beratungen anwesend. Sie habe aber nicht mitdiskutiert, meinte Draghi. Ratschläge brauche er ihr nicht zu erteilen. Sie sei erfahren genug. Zum Abschluss seiner Amtszeit musste der sonst so technokratisch auftretende EZB-Präsident sich natürlich auch einige Fragen nach seinem Befinden gefallen lassen und antwortete auf Draghi-typische professionelle Art.
The way I feel like someone who tried to comply with the mandate the best possible way.
Er fühle sich wie jemand, der versucht hat, das Mandat auf bestmögliche Art zu erfüllen. In Deutschland war zu Beginn seiner Amtszeit eine strengere Geldpolitik von ihm erwartet worden. Deshalb hatte die Bild-Zeitung ihm eine deutsche Pickelhaube geschenkt, diese aber zwischenzeitlich zurückgefordert. Was er denn da zu tun gedenke? Draghi erinnerte an ein deutsches Sprichwort.
I think there is an old German saying that says, geschenkt ist geschenkt. So, that is, I plan to keep it.
Er werde sie also behalten. Und was er künftig zu tun gedenke, fragen Sie meine Frau, sagte er. Die weiß es hoffentlich.
But if you want more information, just ask my wife. She would know. I hope she does.
Sprach's und lud die verbliebenen Journalisten zu einem kurzen Sektempfang.
Aus Frankfurt war das meine Kollegin Brigitte Scholtes. Francisco Franco, er ist verantwortlich dafür, dass tausende politische Gegner getötet wurden oder schlicht verschwanden. Der faschistische Diktator regierte Spanien bis zu seinem Tod 1975 mit harter Hand. Jetzt sind nach langem Streit seine sterblichen Überreste aus dem Grab geholt und umgebettet worden, und zwar auf einen normalen Friedhof am Nordrand von Madrid. Die sozialistische Regierung unter Pedro Sanchez hatte die Umbettung beschlossen, weil das Mausoleum bislang auch ein Pilgerort für Rechtsextreme gewesen ist. Das hat sich übrigens auch heute gezeigt, wie Reinhard Spiegelhauer berichtet.
Sanchez, du Hurensohn, beleidigten mehrere hundert Franco-Anhänger in der Nähe des Friedhofs den spanischen Ministerpräsidenten. Er hatte die Exhumierung des Ex-Diktators unmittelbar nach seiner Wahl im vergangenen Jahr zu einem vordringlichen Ziel seiner Regierung erklärt. Albert Rivera von der rechtsliberalen Oppositionspartei Ciudadanos machte das dem Ministerpräsidenten heute zum Vorwurf. Die Knochen eines vor 40 Jahren gestorbenen Diktators sollten nicht die oberste Priorität einer Regierung sein. Die einzig gute Nachricht heute sei, dass Ministerpräsident Sanchez jetzt ja wohl aufhören werde, sich mit den Knochen Francos zu beschäftigen. Der Regierungschef hielt dagegen, dass das Parlament ohne Gegenstimme beschlossen habe, den Diktator exhumieren und umbetten zu lassen. Doch auch Pablo Iglesias von der linksalternativen Podemos-Partei übte Kritik. Die Exhumierung komme spät und sie ändere nichts daran, dass das Schicksal vieler Opfer der Diktatur nach wie vor ungeklärt sei.
No se me olvida que llega tarde. Y no se me olvida que España es el segundo país del mundo con más desaparecidos después de Camboya.
Vergessen wir nicht, dass Spanien gleich hinter Kambodscha das Land mit den meisten Verschwundenen auf der ganzen Welt ist. Zuvor schon hatte Iglesias der Regierung vorgeworfen, den Termin der Exhumierung aus wahltaktischen Gründen für heute angesetzt zu haben. In 2 Wochen sind erneut Parlamentswahlen in Spanien. Pablo Casado, Chef der konservativen Volkspartei, blies ins gleiche Horn. Am 10. November wird nicht über unsere zum Glück zurückliegende Vergangenheit abgestimmt. Stattdessen gehe es um Spaniens Zukunft, die wahren Sorgen der Menschen und das Spanien, das man den Kindern hinterlassen wolle. Allgemein wird erwartet, dass die rechtspopulistische Vox-Partei von der Exhumierung Francos profitieren könnte. Parteichef Santiago Abascal zielte in seiner Reaktion klar auf Franco-Anhänger. Das eigentliche Ziel war gar nicht die Exhumierung, sondern es geht darum, der Krone zu schaden, König Felipe zu stürzen und das Kreuz am Valle de los Caídos zu schleifen, das die christliche Identität der Spanier verkörpert.
cristiana de los españoles.
Der Streit um die Aufarbeitung des spanischen Bürgerkrieges und der Diktatur ist mit dem heutigen Tag noch lange nicht beendet. Und nach wie vor sind bei weitem nicht alle in Spanien dazu bereit, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen.
Dass ein relevanter Bestandteil der Bevölkerung antisemitisches Gedankengut in sich trägt, das ist seit Jahrzehnten durch wissenschaftliche Forschung bekannt. Jetzt hat der Jüdische Weltkongress eine neue Studie veröffentlicht, die er in Auftrag gegeben hat. Ein Ergebnis: fast ein Viertel der befragten Deutschen gaben an, Juden hätten, Zitat, zu viel Macht über die Weltpolitik. Panayotis Gavridis über nach wie vor erschütternde Erkenntnisse.
27% aller Deutschen und 18% eines als Elite eingestuften Personenkreises hegen antisemitisches Gedankengut. Das geht aus einer Studie hervor, die der World Jewish Congress, der Jüdische Weltkongress, in Auftrag gegeben hatte. Die Süddeutsche Zeitung berichtete zuerst darüber. Der Jüdische Weltkongress ist der Dachverband jüdischer Gemeinden und Organisationen aus mehr als 100 Ländern. Die repräsentative Befragung, an der sich 1300 Personen beteiligt hatten, fand vor 2,5 Monaten statt, also noch vor dem Terroranschlag in Halle. Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: 41% der in Deutschland lebenden Menschen sind der Meinung, Jüdinnen und Juden redeten zu viel über den Holocaust, und etwa 1/4 stimmt dem Satz zu, Juden hätten zu viel Einfluss auf die internationalen Finanzmärkte. Diese Ergebnisse schockierten einen immer wieder, sagt der religionspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Stefan Ruppert unserem Hauptstadtstudio.
Die Hauptprobleme sind sicherlich der Rechtsextremismus, aber auch Teile des Linksextremismus und auch in migrantischen Milieus. Aber es wäre zu einfach, das nur dort zu verorten. Leider ist auch ein Teil der Mitte der Gesellschaft antisemitisch.
Unter den Hochschulabsolventinnen und Absolventen mit einem Jahreseinkommen von mindestens 100.000 Euro vertritt mehr als 1/4 die Ansicht, dass Juden in der Geschäftswelt und in internationalen Angelegenheiten zu viel Macht hätten. Der FDP-Politiker Ruppert fordert unter anderem ein energisches Eintreten gegen solche antisemitische Meinungen.
Wir dürfen eben nicht still sein, wenn neben uns jemand eine antisemitische Äußerung tätigt, sondern wir müssen sagen, wissen Sie, was Sie da sagen? Das ist unsäglich und Sie relativieren gerade die schlimmste Katastrophe der deutschen Geschichte.
Die Gesellschaft sei gegen Antisemitismus und Rassismus nicht achtsam genug, sagt auch der SPD-Politiker Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt, unserem Hauptstadtstudio.
Es ist gut und richtig, dass wir uns darüber empören, aber dabei darf es natürlich nicht bleiben. Kein einziges Gesetz wird dazu beitragen können, dass der Antisemitismus in unserer Gesellschaft von heute auf morgen verschwindet. Aber was wir doch brauchen, ist eine klare Strategie und eine klare Verständigung gegen das Weggucken, gegen das Verharmlosen, gegen das Verschweigen.
Laut Studie glaubt zudem eine deutliche Mehrheit, dass mit dem Erfolg rechter Parteien wie der AfD, so heißt es, auch nationalsozialistisches Gedankengut wieder stärker verbreitet sei. In einer Mitteilung sagt der Präsident des Jüdischen Weltkongresses Ronald Lauder, Antisemitismus habe in Deutschland einen beunruhigenden Höhepunkt erreicht. Es sei Zeit für die gesamte deutsche Gesellschaft, Stellung zu beziehen und den Antisemitismus direkt zu bekämpfen, so Lauder.
Jedes Jahr verleiht das Europäische Parlament den Sacharow-Preis für Menschenrechte, benannt nach dem bekannten sowjetischen Dissidenten und Menschenrechtler. In diesem Jahr kommt der Preis dem uigurischen Aktivisten und Wirtschaftsprofessor Ilham Tohti zu. Mehr dazu von Astrid Koral.
Es ist die zweite Auszeichnung für Ilham Tohti in kurzer Zeit. Ende September erhielt er den Václav Havel Menschenrechtspreis des Europarates. Nun folgt, einen Tag vor seinem 50. Geburtstag, der Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments. Der Wirtschaftswissenschaftler ist einer der bekanntesten Vertreter der muslimischen Minderheit der Uiguren in China. Er setzt sich für deren Rechte und für die Verständigung zwischen den Uiguren und den chinesischen Völkern ein. Peking bezeichnet Ilham Tohti als Separatisten. Vor 5 Jahren wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, forderte die sofortige Freilassung Tohtis. Mit dem Sacharow-Preis zeichnet das Europäische Parlament jedes Jahr Persönlichkeiten und Organisationen aus, die Menschenrechte und Grundfreiheiten verteidigen. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem Nelson Mandela, Reporter ohne Grenzen und der ukrainische Filmemacher Oleg Sentsov. Die Auszeichnung für Ilham Tohti wird in der letzten Plenarsitzung des Europaparlaments in diesem Jahr überreicht, am 18. Dezember in Straßburg.
Informationen waren das von Astrid Koral. Fehlt jetzt noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitungen von morgen. Bei mir im Studio mein Kollege Philipp Hinken.
Die Idee einer international kontrollierten Sicherheitszone in Nordsyrien hat beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel kaum Unterstützung gefunden. Der Zug für Initiativen des Westens ist abgefahren, schreibt der Reutlinger Generalanzeiger. Der Vorschlag von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer kommt viel zu spät. Das sieht auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg so, aber er freut sich, dass überhaupt irgendjemand einen Vorschlag gemacht hat, wie das Syrien-Problem vielleicht gelöst werden kann. Der Westen werde erst wieder handlungsfähig sein, wenn es an den Wiederaufbau in Syrien geht, schreibt das Blatt. Auch der Mannheimer Morgen übt Kritik am Vorschlag der CDU-Chefin. Wer ernsthaft darüber nachdenkt, Truppen ins Pulverfass Syrien zu schicken, beweist, dass er von der strategischen Lage dort keine Ahnung hat. Kein Politiker mit Weitsicht hätte einen Plan in die Welt gesetzt, ohne vorher abzuwarten, was Erdogan und Putin in Sotschi aushandeln würden. Die zwei haben Syrien unter sich aufgeteilt. Dass AKK trotzdem keine Ruhe gibt, ist unglaublich. Sie macht sich und damit auch Deutschland nur lächerlich. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe bewerten den Vorstoß aus zwei Gründen positiv. Da wäre etwa die wichtige Signalwirkung im Ausland, zum Beispiel auf die USA, die den Europäern vorwerfen, in Krisengebieten zu passiv zu sein und keine militärpolitische Verantwortung übernehmen zu wollen. Der Vorstoß verdient auch deswegen Beachtung, weil er auf eine sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit Russland abzielt. Ein probates Mittel, um die aktuelle Abkühlung der Beziehungen zu überwinden. Ein zweites großes Thema ist der Abgang von EZB-Chef Draghi. Dazu schreibt die Tageszeitung Taz aus Berlin: Mario Draghi tritt ab und mit ihm ein Mann, der ohne demokratische Legitimation ein gigantisches Experiment mit Europa zu verantworten hat. Das Gute vorweg, das Experiment glückte, vorerst. Die Nullzinsen haben dem Euroraum ökonomisch auf die Beine geholfen und legen die Grundlage für die nächste Krise. Auch die Sächsische Zeitung aus Dresden ist zwiegespalten über das Erbe des scheidenden EZB-Chefs. Draghis Nachfolgerin Lagarde wird die Geldpolitik in der Eurozone nur schwer wieder auf einen normalen Pfad zurückführen können. Andererseits würde es den Euro und die Eurozone in der heutigen Form gar nicht mehr geben, hätte Draghi im Sommer 2012 nicht das klare Signal gegeben, alles zu tun, um den Euro zu retten. Die Stuttgarter Zeitung wagt einen Ausblick. Draghis Nachfolgerin steht vor der schweren Aufgabe, die Gräben zu überbrücken. Neben größerer Rücksicht auf die Kritiker wird sie dafür auch politisches Geschick beweisen müssen. Wenn sie überzeugender als Draghi auf echte Strukturreformen dringt, könnte das die Gemüter in Nordeuropa besänftigen.
Die Presseschau war das mit meinem Kollegen Philipp Hinken. Schönen Dank dafür. Damit geht das Journal von Mitternacht zu Ende. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Danke Ihnen fürs Zuhören und Ihnen eine angenehme Nacht.